Hallo Michael, grüße dich.
Hallo Michael, grüß dich auch.
Hallo. Die Leute werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was zum Teufel macht dieser Typ da? Und ich glaube, damit meinen sie nicht dich, sondern vermutlich eher mich. Und dementsprechend, kannst du die Leute vielleicht mal ein bisschen mitnehmen? Wie haben wir uns kennengelernt?
Ja, das war in der Hochzeit der Corona-Pandemie war das. Und irgendwie bist du mir aufgefallen durch Lauterbach-Imitation, die ich sehr, sehr lustig fand. Ja. Und ich glaube, ich habe dich angerufen dann und dann hast du am Telefon in Lauterbach gleich weitergemacht. Und dann ein paar Tage später standst du bei mir vor der Haustür und dann war das eigentlich sehr, sehr amüsant alles. Und Hintergrund war auch viel da, also Gemeinsamkeiten in den Ansichten. Ja. Ich glaube, da hat das Ganze begonnen und bisher nicht geendet.
100% so. Und für mich war es ja auch schön, und ich glaube, da kann ich für viele Menschen sprechen, jemanden zu finden, der so tickt wie man selbst. Und das heißt ja gar nicht, dass wir bei allem deckungsgleich sein müssen. Ja, das Leben ist ambivalent, das ist immer wichtig, sagst du ja selber auch immer. Aber dass man in dieser Zeit oder dass ich gemerkt habe, wie schön, dass es Menschen wie ihr Österreicher, also Wahlösterreicher sagt, Hausverstand, ne, heißt das bei euch, oder?
Hausverstand,
genau,
ja.
Genau, Hausverstand haben.
Menschenverstand, Hausverstand. Ja. Und viele, viele Menschen in meiner Umgebung hier, die haben nicht studiert und die sind Bauern oder so, aber ja. Hausverstand ohne Ende. Den kann es kein X für ein U vormachen und die denken wirklich mit. Und viele, viele Akademiker, die lassen sich wirklich ins Boxhorn jagen und wenn man bei denen die Angstseite anschlägt, dann setzt das Hirn aus.
Also Solidarität, also der Doktor, also Spitzbart, also es war ein Ungeimpfter, also ein Gefährder. Also dann, also und für mich war es ja so, also für mich war Humor das Mittel, diese unsagbaren Zeiten, und ich sage das ganz ausdrücklich, das war unsagbar für mich, was da passiert ist, die irgendwie zu kanalisieren, zu transportieren, zu transformieren. Und dann haben wir uns kennengelernt. Danke, Karl Lauterbach.
So was, genau. Wenn der das wüsste, der wird sich leider noch nicht, aber der wird sich im Grabe umdrehen.
Ja, ich glaube auch. Also er hat damit was Großes losgetreten. Ich glaube aber auch, ganz viele Menschen haben sich in der Zeit politisiert oder vor allem auch erstmal mit dem Thema Gesundheit auseinandergesetzt, oder?
Ja, Gesundheit und später Impfung insgesamt.
Ja.
Da sind sehr, sehr viele aufgewacht und haben überlegt, wie sinnvoll ist das Ganze? Ja. Werde ich vielleicht woanders auch ins Boxhorn gejagt? Ist es nur die Corona-Impfung, wo sie es hinters Licht geführt haben oder vielleicht die anderen Impfungen auch noch?
Jetzt sagen da ganz viele so, jetzt reden die schon wieder über Corona, ist doch schon lange her. Was sagst du denn da?
Natürlich verstehe ich, wenn viele Menschen sagen, ich kann es nicht mehr hören, die ganze Corona-Geschichte, ich möchte es vergessen. Aber das ist halt die Gefahr. Wenn wir es vergessen, fallen wir wieder drauf rein. Und genau das möchte ich verhindern. Und da muss ich es immer wieder ein bisschen ins Bewusstsein bringen, weil die Regierung, die macht ein aktives Wegschauen. Die wollen keine Aufarbeitung. Auch die Enquetekommission, die da gewesen ist im Bundestag, das war eine Farce. Also die waren alle geschützt. Die Leute, die haben ganz genau gewusst, sie können lügen, wie sie wollen, wie sie vorher auch gelogen haben, können sie weitermachen, es wird ihnen nichts passieren. Und da möchte ich das Bewusstsein wachhalten und auch in Zukunft, wenn wieder sowas kommt, bitte alle Sinne einschalten und vielleicht auch meine Kanäle einschalten. Und ich werde dann eine Bewertung meinerseits abgeben, die ihr glauben könnt, nicht glauben könnt. Also das müsst ihr dann selber entscheiden.
Das selbst entscheiden, genau. Das ist ja der Punkt. Es gibt ja verschiedene Perspektiven. Und ich glaube, was du und was ich auch immer angekreidet habe, wie ein guter Lehrer, der hat, schlecht, der hat, dass man einfach sagt, okay, lass den Leuten doch die Perspektiven offen und dann können sie sich selbst entscheiden. Aber natürlich gibt es, Stichwort Narrative, Meinungskorridor, und das war bei Corona natürlich ganz extrem so, nur diese eine Meinung, ja, diese Leitlinie. Und das ist ja auch bei Ärzten so. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die sagen, hey, also Ärzten vertraue ich seit Corona gar nicht mehr, dem Spitzbart noch und vielleicht ein paar wenigen anderen. Wie kam das dazu, dass man allen Göttern in Weiß so vertraut hat? Mir inklusive, ich habe jedem Arzt geglaubt vor Corona, ich bin ganz ehrlich.
Ja, das ist natürlich, da ist es implantiert in uns. Dieser Glaube an den Halbgott in Weiß ist implantiert von Kindesbeinen an. Und das wird so nach und nach erst demontiert. Weil viele gemerkt haben mittlerweile, dass die Ärzte selber nicht mitdenken. Die machen das, was ihnen angeschafft wird. Ja. Und hinterfragen das wenig, also nur sehr wenig hinterfragen. Vielleicht 10% trauen sich überhaupt zu hinterfragen oder haben das Bewusstsein, vielleicht das in Frage zu stellen, was die WHO, was die Ärztekammer, was die Medien so propagieren. Also heute noch nach Corona sind 90% der Ärzte voll der Überzeugung, dass alles so richtig gewesen ist und dass wir Millionen Menschenleben gerettet haben, was natürlich völliger Unsinn ist.
Ja, also und du musst ja auch sagen, du hast dich da echt in die Nesseln gesetzt. Also du hast 2020 angefangen, so deine ersten Postings zu machen, hast da glaube ich auch gar nicht so viel erwartet. Ja, also du wolltest einfach deine Wahrheit aussprechen. Dass das dann so groß wurde, dass das jetzt inzwischen so viele Menschen erreicht, das hast du dir wahrscheinlich nicht vorstellen können, aber es musste ja aus dir raus. War aber auch ein Risiko, oder? Ich meine, rhetorische Frage, klar war es ein Risiko.
Ja. Also wenn mir irgendwas so contre coeur geht, wenn ich merke, wie wir in das Licht geführt werden, dann schaffe ich das nicht, ruhig zu sein. Mhm. Und ich war dann wirklich Dauergast bei der Ärztekammer, bei der Disziplinarkommission. Das sind also wie Gerichtsverhandlungen sind das mit Richter, Staatsanwalt und Beisitzer, so ein paar Ärzte mit Frustrationshintergrund, die dann über mich urteilen. Und ich war regelmäßig bei der ersten Instanz immer schuldig, weil es immer darum geht zu disziplinieren, den Mund halten, nichts sagen. Und erst wenn es in der Berufung war, beim höheren Gericht, da habe ich dann immer gewonnen.
Ja.
Aber es ist immer ein Unterfangen, das ist geht an die Nerven. Ein bisschen auch an den Geldbeutel geht es auch, muss man sich leisten können.
Sehr wahrscheinlich, nicht nur ein bisschen. Oder Langweil ist ja nicht billig.
Ja, ist nicht billig, aber glücklicherweise hatte ich einen sehr, sehr guten Rechtsanwalt, der gemerkt hat, wie wir verarscht worden sind. Mhm. Wir konnten die besten wissenschaftlichen Argumente bringen und von der WHO abgezeichnet. Obwohl ich nicht mag, die WHO, aber da habe ich es dann für mich ausgenutzt.
Ja.
Und dann haben die Richter nur gesagt, nein, das haben die gar nicht angefasst. Die wollten sie gar nicht anschauen. Die haben nur gesagt, hier geht es nicht um Wissenschaft. Das hat die Frau Merkel auch schon mal gesagt. Hier geht es nicht um Wissenschaft. Hier geht es nur darum, vertrauen Sie nur uns und hinterfragen Sie nichts, hat der Wieler gesagt. Und der Lauterbach in jeder Talkshow, die Impfungen sind quasi nebenwirkungsfrei. Und hinterher sagte er, ja, in einem missglückten Post hätte er es mal gesagt oder so. Aber gelogen ohne Ende. Hat mal einen anderen Post gesagt, der Lauterbach, die Wahrheit, ich bitte Sie, bedeutet in vielen Fällen den politischen Tod.
Ja.
Also die sind sowas von gewohnt zu lügen.
Ja.
Dass es eigentlich gar nicht mehr auffällt. Und moralischen Kompass haben die keinen. Die können ohne Rückgrat völlig gerade stehen, obwohl sie eigentlich eine Marshmallow-Wirbelsäule haben.
Aber du hast eine andere Wirbelsäure. Deine ist nicht marshmallowhaft, sondern die hat Titanstahl. Titan, ja. Plutonium wollte ich schon sagen. Das wäre die russische Variante. Nein, also du hast dich dahingestellt und hast was gesagt. Die wenigsten Menschen haben ja überhaupt im Umfeld was gesagt, weil natürlich, und da sind wir auch schon beim Thema, warum geht's hier in diesem Podcast auch? Natürlich wollen wir den Menschen erstmal ein bisschen zeigen, was ganzheitliche Gesundheit bedeutet. Wir wollen, dass sie dich besser kennenlernen, dass sie auch verstehen, warum du so geworden bist, warum du dich für alles entschieden hast. Wir wollen natürlich auch aktuelle Themen besprechen. Aber ich glaube, ein ganz großes Thema ist immer das Thema Angst, weil die wird immer benutzt, um Themen voranzuschieben, um Dinge durchzusetzen und dann daraus resultierend eine gewisse Selbstverantwortung. Und da sind wir wieder, was ich gerade sagte, beim Thema Arzt. Also früher habe ich gedacht, ey, wenn der Arzt das sagt und ich habe da Geschichten, da würdest du mir links und rechts eine geben. Ich hatte damals subdurale Hämatome. Du weißt, was das ist, das sind Blutungen im Kopf, das war nach einem Unfall. Und die Ärzte damals, ich bin so hin und habe gesagt, ja, ich glaube, mir geht's da echt nicht so gut. Und dann haben die gesagt, ach, Herr Schulte, Sie sind nur gestresst, machen Sie mal eine Pause. Und dann war ich irgendwann nach 2, 3 Wochen, weil es so schlimm war, sind wir zum Gardasee gefahren mit der Familie, Tochter noch ganz klein und dann bin ich da umgekippt, nichts mehr gesehen richtig und wurde dann operiert. Ja, es waren halt doch nicht nur einfach Stresskopfschmerzen, aber die wollten sich halt, glaube ich, das CT sparen. Und der Arzt hat sich danach bei mir entschuldigt, hat gesagt, Herr Schulte, ja, es tut ihm leid, er hätte da vielleicht ein bisschen genauer hingucken wollen. Aber selbst
das ist aber eher die Ausnahme, dass sie sich entschuldigen.
Ja.
Normalerweise klopfen die sich ab und sagen, shit happens und nehmen sich der Probleme, die sie selbst verursacht haben, eigentlich weniger an. Aber das ist auch ein gutes Beispiel, auch wenn wir jetzt oft sehr kritisch über die Medizin reden, es gibt halt Sachen, die doch sehr gut sind, zum Beispiel ein CT in diesem Falle und dann die Operation in diesem Falle, das ist Trepanation des Schädels und so, das ist natürlich wahnsinnig gut, was da heute alles geht.
Ja.
Also wir, selbst wenn wir manchmal über die Medizin, über die moderne Medizin schimpfen, es gibt auch gute Seiten, es gibt auch gute Medikamente, wo du in einer Hand abzählen kannst. Aber ich würde auch lieber heute mir einen Blinddarm operieren lassen, der durchgebrochen ist, als vor 200 Jahren.
Mhm.
Also es gibt auch gute Seiten.
100%. Ganz wichtig auch. Und auch hier, wir versuchen ja in diesem Podcast wirklich alle Perspektiven aufzuzeigen. Ja, klar haben wir unsere Meinung, deswegen kann man uns unterstellen, wir wären tendenziös, sicherlich, oder man kann es auch Haltung nennen, wie auch immer. Aber das ist ja eine Momentaufnahme, oftmals auch. Und wenn neue Erkenntnisse kommen, dann zu sagen, okay, da hat sich was verändert, schaffen die wenigsten und mea culpa. Bei mir ist es auch so, ne? Ich habe dann auch meine Denkmuster und wenn dann eine ganz neue Information kommt, dann muss ich schon oft dagegen auch mal ankämpfen. Ah, Moment, vielleicht hatte ich ja doch Unrecht. In der Medizin ist
das ganz häufig so. Genau. Ja, da soll Paradigmenwechsel und bis sie sich durchsetzen, bis hinter den Deich, bis das dann der letzte Hausarzt weiß, mhm. da können 20, 30 Jahre vergehen. Ein typisches Beispiel ist Helicobacter pylori, dieser Magenkeim, der Magengeschwür macht. Mhm. Und die ganze Wissenschaft hat immer gesagt, nein, der pH des Magens ist so sauer, da kann nichts überleben, auch keine Bakterien. Mhm. Und dann kamen zwei Australier, ein bisschen mit Indiana Jones Mentalität, und haben gesagt, doch, da kann es Infektionen geben, ausgelöst von diesem Magenkeim Helicobacter pylori. Und der macht langfristig das Magengeschwür. Vorher sind die Menschen operiert worden, Managerkrankheit, Magengeschwür, die sind denerviert worden. Das heißt, die sind Bauch aufgeschnitten worden und das Nervensystem, das Vegetative um den Magen herum, das wurde gekappt. Hat man gedacht, da kommt weniger Säure in den Magen. Dabei war es der Keim, der das Magengeschwür verursacht hat. Und dann haben die ganze Fachwelt hat die ausgelacht, die beiden australischen Ärzte, haben gesagt, das geht gar nicht. Aber dann haben die einen Test gemacht. Der eine hat erstmal eine Magenspiegelung gemacht und dann war keine Infektion drin, völlig reizlose Magenschleimhaut. Dann hat er sich selbst infiziert, hat so einen Stammboll getrunken mit dem Helicobacter pylori, hat sich infiziert.
Krass.
Und dann ein paar Tage später haben sie wieder Magenspiegelung gemacht, dann war alles feuerrot von dieser Entzündung. Und selbst als es bewiesen war, es gab einen Nobelpreis dafür, als es bewiesen war, hat das immer noch lange, lange geheißen, na, da kann kein Keim wachsen im Magen. Also da sind viele Mediziner auch beratungsresistent. Und wenn die im Studium was gelernt haben, ist es sehr, sehr schwer, die vom Gegenteil zu überzeugen.
Ja.
Das ist sehr häufig in der Medizin leider so.
Resistenter als so mancher Keim. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Ja, also das hat man ja auch tatsächlich. Wir wollen heute gar nicht nur auf Corona rumreiten, bevor die Ersten schon sagen, ja Leute, es ist 5 Jahre her. Aber du hast schon das Statement gemacht. Es ist wichtig, auch diese Aufklärung zu betreiben, weil sie nicht nur nicht getan wird, sondern sogar in meinen Augen und in deinen Augen ja auch verhindert wird. Genau, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was du da ansprichst. Gerade mit diesem Paradigmenwechsel. Also, weil... war ja damals auch so. Also dass Corona nicht mehr diese Zombie-Krankheit plötzlich war für viele. Also am Anfang, okay, Corona, alle fallen da tot um. Dann irgendwann, okay, vielleicht ist es doch nicht ganz so dramatisch, auch was den PCR-Test angeht und so. Da kann man eine ganze Folge nochmal sicherlich machen. Das werden wir auch machen. Aber da verändern sich Dinge und der Mensch braucht einfach länger, um die zu verarbeiten. Und, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein medizinischer Laie. Jetzt durch dich habe ich natürlich viel gelernt, aber natürlich habe ich den Ärzten vertraut. Und wenn die Ärzte sagen, passen Sie auf, machen Sie dies, machen Sie das, dann macht man das. Weil, und du sagst was ganz Richtiges, die Medizin ja auch gut ist. Sie ist ja nicht nur, es ist nicht alles nur gut oder nur schlecht. Es ist, wie wir schon hatten, ambivalent. Und ich bin den Ärzten so dankbar. Ich war damals in der Hirnchirurgie in Verona. Die haben mir den Schädel aufgemacht. Das klang damals so, ich weiß nicht, ob du das, also damals gab es diese Horrorreihe Saw. Wurde viel mit Kettensägen gearbeitet, sage ich mal. Ja? Oder wer das Magnum knacken? Kennst du noch das Magnum knacken?
Das kenne ich nicht.
Ja, aus dem Kino, doch, wenn die das Eis essen und dann knackt
das
so.
Ja, klar,
das kennst du doch noch. Ja. So, und genauso hat sich das angehört bei mir, als sie meinen Schädel aufgemacht haben, weil ich war ja bei vollem Bewusstsein.
Und das Interessante ist, Gehirn hat keine Nerven, also keine Schmerznerven.
Ja. Aber die Schmerz, also die haben ja vorher, da kam der Anästhesist und sagte, war ein Italiener, ah, I give you 2 Aperol Spritz. Und dann lag ich da eben und dann habe ich mir in dem, also das war wirklich krass, aber die haben es geschafft, dass ich danach wieder gesund war. Es war sehr knapp, ich hätte auch tatsächlich im Rollstuhl landen können. Und ja, da bin ich der Medizin dankbar. Es ist ja nicht so, dass wir draufhauen. Es ist auch wenig
Schaden übrig geblieben, muss ich sagen.
Es ist schon viel Schaden übrig geblieben. Also wobei... kann man im Hirn bei mir noch viel kaputt machen? Ich weiß es nicht. Und aber da muss ich echt sagen, bin ich der Medizin so dankbar. Ja? Weil da hätte ich nicht gerne im Mittelalter gelebt. Da hätten die, ich weiß nicht, was hätten die gemacht im Mittelalter?
Ja, ich habe ja früher mal so einen Gleitschirmabsturz gehabt. Ja. Habe den obersten Lendenwirbelkörper gebrochen und noch vor 40, 50 Jahren hätte ich wahrscheinlich 6 Wochen auf dem Kreuz liegen müssen, auf dem Rücken, auf dem Buckel.
Ja. Ja.
Und ich bin am nächsten Tag wieder gelaufen. Also zwar mit Schmerzen und so, aber die haben mir halt die Wirbel stabilisiert, die haben Metallplatten drauf getan und dann ging es ziemlich schnell wieder aufwärts. Also glücklicherweise gibt es da tolle Fortschritte in der Medizin, dass heutzutage vielleicht zu früh und zu oft operiert wird. Also bei anderen Operationen, wo es kein Unfall ist oder wie bei dir diese Trepanation vom subduralen Hämatom, dass man heute versucht, immer früher die Leute mit künstlichen Gelenken zu versorgen, weil es einfach Cash-Cows sind.
Ja.
Das steht auf dem anderen Blatt. Also man muss da natürlich auch kritisch bleiben, aber trotzdem Hut ab vor den Meriten der Unfallchirurgie. Die machen das sehr, sehr gut.
Ja, oder auch zum Beispiel, das bringst du auch oft, das Thema Antibiotikum. Ja,
genau.
Das ist ja auch eine Errungenschaft, die so viele Leben gerettet hat.
Ja, und es gibt wenige Medikamente, die den Nobelpreis bekommen haben. Antibiotika gehören dazu, wie auch Ivermectin, was in der Corona-Zeit schlecht gemacht wurde, als Pferdewurmmittel deklassiert, sind so viele Menschen damit geheilt worden mit diesem Mittel.
Ja.
Und das Problem ist einfach nur, das ist zu billig geworden. Es ist kein Patent mehr drauf. Und da kann man solche billigen Mittel nicht mehr gebrauchen. Dann werden die dann verteufelt, weil so viele gute, neue, sehr viel teure Medikamente gibt, die dann wieder als Cash-Cow zu benutzen sind.
Vitamine zum Beispiel, habe ich von dir gelernt. Ich will es gar nicht als mein Wissen verkaufen. Wäre jetzt auch ein bisschen frech, oder? Wenn ich mich als Gesundheitsexperte profilieren will.
Nein, naja, du sagst, wenn du es nicht bist, wer dann, oder?
Ja, naja. Aber so sagst du ja immer, Vitamine, du kannst ja kein Patent drauf anmelden, ne?
So ist es. Und die meisten Ärzte oder Mediziner lernen nichts über Vitamine im Studium. Und die haben sehr große Berührungsängste. Auch wenn ich Patienten höre, die gefragt haben, ob sie vielleicht mal Vitamin D nehmen sollten oder Vitamin C nehmen sollten, sagen viele, oh, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen, die Mediziner. Nein, nein, da könnte man was auslösen. Am Ende vielleicht die Gesundheit. Und die wollen 10-mal mehr Medikamente aufschreiben, als einmal also einen natürlichen Stoff empfehlen, weil sie sich einfach nicht auskennen damit. Wenn sich Mediziner damit auskennen, sind es ja fast schon Ärzte. Und das ist immer Eigeninteresse. Da geht man nicht zum Kongress, wo man hinterher Fortbildungspunkte bekommt, die man nachweisen muss bei der Ärztekammer, um approbiert zu bleiben. Da sagen die, die gehen meistens halt zu Pharma-Vorträgen. Da kriegen sie genau gesagt, auf welches Symptom, welches Medikament passt, einzunehmen dreimal täglich und der nächste bitte. Aber nach einer Ursache schauen nach einer Krankheit, wo das herkommt, wie die pathophysiologischen Zusammenhänge zu erkennen und vielleicht zu optimieren, zu verbessern, zu kappen, das lernen die nicht an der Uni. Das muss man, das ist wirklich Eigeninteresse, muss man sich selber dahinter setzen. Also Gesundheit wird nicht gelehrt, Krankheit wird viel gelehrt, Gesundheit wird nicht gelehrt.
Du machst das ja in deinen Seminaren oft, dass du nur diese Frage stellst, wie viel Prozent des deutschen Gesundheitsetats werden denn für die Prävention ausgegeben?
Und dann du verrat nicht alles vom Seminar.
Ja, nee, aber du musst jetzt die Antwort nicht verraten, oder Marc? Wollen wir
Ich verrate das gerne.
Du hast das schon im Reamer verraten, das können wir
Weil es unter 1% ist.
Ja.
Für die Prävention und 99% für die Reparatur. Man könnte sich überlegen, was besser wäre.
Ja.
Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Und Gesundheit, also Vorsorge, was wir machen, ist Vorsorge. Was oft missverstanden wird mit solchen Sachen wie Mammographie, das wäre Früherkennung. Aber was wir jeden Tag für uns selber machen, für unsere Gesundheit, das ist Vorsorge. Und da möchte ich ansetzen, da möchte ich rein und da möchte ich möglichst viel Wissen vermitteln und in einer Art und Weise, was mir anscheinend auch ganz gut gelingt in den Seminaren, dass es auch umgesetzt wird.
Ja.
Wir sind ja oft Wissensriesen und Umsetzungszwerge.
Sprichst du mich an?
Nein.
Doch, du sprichst mich an. Ich weiß, dass du mich ansprichst. Alles gut.
Na, du bist ja mittlerweile sehr gut
Ich habe wieder abgenommen.
Ja. Du bist ja sowieso ein Riese.
Ja, aber auch der Riese, auch ein Riese kann schon zu schwer sein. Du wirkst
klein.
Ja, aber selbst ein Riese kann zu schwer sein, ne?
Ja, ist halt ein schwerer Riese dann.
Ja, jetzt ja nicht mehr. Es geht ja langsam wieder. Ja.
Wunderbar.
Aber natürlich auch hier Selbstverantwortung. Ich hätte auch zum Arzt gehen können und sagen, ja, ich bin irgendwie kurzatmig geworden. Irgendwie, ich bin nicht mehr so resilient. Und verschreiben Sie mir, was hättest du mir verschrieben als schlechter Arzt? Wie hättest du mich behandelt? Mit ein bisschen Übergewicht, wenig Sport, viel Stress, ja?
Ja, wahrscheinlich hätte ich dir erstmal Stimmungsabfälle verordnet.
Okay.
Und und Vitamin D und sowas verteufelt, das darfst du nie nehmen und schön viel Kohlenhydrate essen.
Cool.
Dass du viel Kraft, viel Energie hast.
Das ist so dumm. Also Entschuldigung, ich will da keinem Arzt zu nahe treten, der das sagt, aber das klingt dann wirklich so, dumm ist ein hartes Wort, aber ja, es klingt irgendwie doch dumm.
Ja, ist es auch.
Ja.
Also du merkst, die Mediziner haben sich mit Ernährung nie beschäftigt.
Ja.
Die kennen sich wirklich nicht aus. Und ich muss ja selber zu Fortbildungen gehen, um meine Punkte zu sammeln für die Approbation. Und da habe ich meinen Ernährungsvortrag gehört in Velden am Wörthersee. Aber ein Vortrag über Ernährung von Professor aus Innsbruck. Und dann ging es die klassischen alten falschen Sachen immer wieder vorgebetet. Ja. Und da habe ich den mal gefragt, ich wusste ja, was rauskommt. Ich habe den mal gefragt, rein rhetorisch, was er von einer ketogenen Ernährung hält. Ketogene Ernährung. Und er hat gesagt, gefährlich, gefährlich. Da hat es schon Todesfälle gegeben.
Ich bin auch schon kurz vorm Tod, du siehst das, oder?
Ja. Und wenn man bedenkt, dass die Menschen in der ganzen Evolution sich gar nicht anders ernähren konnten als ketogen, da haben wir es trotzdem geschafft, als Menschheit zu überleben.
Da haben die Neandertaler nicht Nudeln gejagt.
Genau, die haben Nudeln gejagt, ganz oder? Genau. Ganz
und
genau.
Und
Ravioli angebaut.
Und Döner haben, ich glaube, Döner kommt doch aus dem Neandertal, oder? Wurde das nicht da erfunden?
Ja, da bist du schön an diesem Döner.
aber das ist genau, was du sagst, ja. Und die Leute glauben das natürlich auch, weil, und ich verstehe das, so war ich ja auch, bin ganz ehrlich, vor Corona, wenn der Politiker das sagt, dann wird das schon irgendwie stimmen, weil das ist ja sein Job. Ist super dumm, ich weiß, aber ich glaube, da ging es vielen so. Und bei dir war das, glaube ich, nicht immer so. Und weil du.
Ja, weil ich einen Ticken älter bin und schon viele Sachen mitgemacht habe, solange ich denken kann, herrscht immer eine Angst.
Ja.
Und ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich nehme nicht mehr teil an diesen Ängsten.
Ja.
Also spätestens bei Feinstaub oder nach dem geschlossenen Ozonloch, was früher mal das Riesenproblem war, Waldsterben, Ozonloch, dann gab Feinstaub, dann BSE und Schweinegrippe, Vogelgrippe. Immer wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Irgendwann müssen immer die Säue ausgehen eigentlich.
Eine Sau innen. Eine Sau innen. Nicht, dass wir jetzt Probleme mit dem Gendern bekommen.
Ganz genau.
Eine Sau innen, Dorf getrieben. Ja.
Ja, wie die Krankenschwester innen.
Ja. Genau, innen und außen. Immer gern gesehen. Am liebsten sind Krankenschwester innen natürlich, weil außen machen sie wenig Sinn. Ne? Außerhalb des Krankenhauses. Auch noch so ein Thema. Ich glaube, wir könnten jetzt eine Stunde über Gender, vielleicht werden wir auch machen. An der Stelle für alle, die zuhören, ihr dürft uns gerne oder dem Michael natürlich auch gerne über Instagram Themenvorschläge schicken. Man sagt, Mensch, redet doch mal über dieses Thema, das interessiert uns wirklich. Das kann Hashimoto sein, das darf auch mal ein politisches Thema sein. Grundsätzlich geht es ja natürlich vor allem um Gesundheit, auch Gesundheitspolitik. Natürlich, Politik ist eng verzahnt. Ernährung, alles, was ganzheitliche Gesundheit angeht. Schreibt uns da gerne Themenvorschläge, wir freuen uns sehr. Und ein Thema, das, weil wir schon über Ernährung sprechen, was ich ganz gerne heute direkt mit dir kurz noch ansprechen möchte, das ist die Ernährungspyramide von dem ganz fiesen, gemeinen, bösen Graf, wie heißt der, Kennedy, glaube ich, Robert F. Kennedy, ganz fieser, gemeiner Mensch, der natürlich nur das Böseste für alle im Sinn hat, weil, wie kann der sich erdreisten, der hat einfach die Ernährungspyramide umgestellt, einfach auf den Kopf gedreht, das gibt's ja nicht. Was hat denn der da gemacht?
Eigentlich so, wie ich schon lange mir wünsche oder selber anwende, das ist eigentlich die deutsche Pyramide vom Kopf auf die Füße gestellt. Und das ist völlig, völlig richtig. Aber was da für ein Aufraunen kam. Erstmal hat es der Falsche gesagt.
Klar.
Wenn es der Falsche sagt, kann es natürlich gar nicht stimmen.
Natürlich ist es komplett falsch.
Natürlich wirft das alles über den Haufen, was wir vorher so geglaubt haben. Ja. Aber in meinen Augen völlig, völlig richtig, dass wir uns mehr von den richtigen, gesunden, essentiellen Sachen beschäftigen. Und das Nicht-Essentielle ganz nach oben an die Spitze der Pyramide setzen. Das heißt, möglichst wenig davon essen. Also das hat der Kennedy in meinen Augen völlig richtig gemacht und ich propagiere das schon seit 30 Jahren.
Der sieht ja auch ein bisschen, ich meine mal ganz ehrlich, ne? Also stell dir mal den Karl Lauterbach links vor und den passt ja vielleicht auch ein bisschen und den Kennedy rechts, 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 rechtsextrem, gesichert rechtsextrem. So, und du vergleichst die. Jetzt mal, selbst wenn du
mal
die
Hemd
nicht
ausziehen, da siehst du einen Spargel, einen Hänfling.
Ja, aber selbst wenn du die nicht magst, also beide. Dein
Waschbrettbauch.
Wie alt ist denn der? Der ist doch
75, glaube ich, oder? Auf jeden Fall über 70.
Der ist schon über, ich muss mal kurz hier googeln, warte mal, Kennedy. Genau, so, jetzt kommt er. Robert Jr. Kennedy. Alter, so, ja, 72 Jahre ist 72. Der, krass. 72, ja, krass. Ja.
Also Hut ab. Ja, und gesund ist er, halt trainiert jeden Tag.
Ja.
Also redet nicht nur, der macht. Wenn man sonst die Bilder anschaut von europäischen Gesundheitsministern, Ministerinnen, da sieht man oft.
Danke, dass du genderst. Wir würden den Podcast schon sperren müssen.
Mit Gesundheit zu tun haben.
Ja. Das ist wirklich krass. Und tatsächlich auf den ersten Blick sieht man erstmal, okay, ich denke mir halt, naja, ich sehe den Karl Lauterbach. Ich könnte sagen, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich würde ihm sehr gern zu nahe treten.
Also kommt die Hausdurchsuchung, also von den ungeimpften Schwurblern.
Nein, also, Karl Lauterbach, der irgendwie, ich sag mal, von der Zahnhygiene, ja, man reitet dann immer drauf rum, aber irgendwie als Gesundheitsminister, da würde ich mir schon erwarten, dass er hin und wieder mal zur Zahnbürste greift und so ein gewisses gepflegtes Auftreten hat. Der muss ja nicht gleich ein Sixpack haben, aber wenn Gesundheitsminister so aussieht, es tut mir leid, ja, vielleicht kommt jetzt die Hausdurchsuchung, ich kaufe mir einen Bademantel. Karl, dann lernen wir uns endlich mal kennen. Ich sag das hier. Karl, du kannst der, doch, das ist doch
der
unmöglich.
Der kommt da nicht mit, der ist ja zu feige, der kommt da nicht mit.
Ja. Ja, jetzt so wahrscheinlich. Aber der schickt ja dann ein paar Leute vor. Aber der Kennedy, ja, das ist für mich, das ist Gesundheit. Der strahlt das aus. Ja, also unfassbar in diesem Alter. Und
es ist noch kein Alter, sei vorsichtig. Ich bin auch nah dran.
Ja, aber du bist ja genauso fit. Du hast ja, kannst du mal dein T-Shirt, du hast doch auch einen Waschbrettbauch. Das werden jetzt viele nicht wissen, aber ich kann sagen, du musst es nicht zeigen, du hast einen Waschbrettbauch. Kann man an der Stelle auch mal sagen.
Ja, oder? Unterputz.
Genau. Und also tatsächlich ist es so, dass diese Ernährungspyramide für großes Aufsehen gesorgt hat. Und du hast ja recht, weil es der Falsche gesagt hätte. Ich stelle mir vor, unter Joe Biden hätten die gefeiert. Und Joe, Mensch, der macht mal was ganz Neues.
Wenn's die Harris gesagt hätte auch. Die
oder die Harris, ja, alles wunderbar. Aber wenn es dann der Falsche sagt, dann ist es auf einmal gesichert rechtsextrem und ganz furchtbar. Und wie kann der nur? Und Fleisch ganz böse. Aber es ist.
Passt halt nicht in die woke Agenda,
ja,
sich auch von tierischem Eiweiß zu ernähren, mhm, was die Menschheit immer, immer, immer gemacht hat. Und man muss wissen, als die Menschen die Jagdtechnik besser beherrscht haben, da hat die Evolution einen riesen Sprung gemacht. Also, ja, als mehr tierisches Eiweiß gegessen wurde, ist das Gehirn gewachsen und die Sprache entstanden. Also, die Menschen haben dadurch erst einen riesen, riesen Satz gemacht in der Evolution.
Vor allem durch den Lachsfisch.
Lachsfisch.
Hat er das nicht, Karl Lauterbach hat immer gerne Lachsfisch gegessen.
Lachsfisch mit Spinat.
Pesketarier ist er,
glaube. Das ist übrigens ein guter Rat von ihm. Da muss ich ihm leider mal zustimmen.
Ja. Muss ich auch sagen. Es ist
man
selten,
muss, man
aber...
muss ja fair bleiben. Lachsfisch ist gut.
Lachsfisch ist gut.
Wenn es ein freier Lachs ist.
Ein freier Lachs, genau. Ein freier Lachs. Ein ungeimpfter freier Lachs.
Ja.
Also Karl Lauterbach, also die Ernährungspyramide wurde umgestellt in Deutschland. Wie empfindest du das? Also sind die meisten schon so weit, dass sie sagen, ach, eiweißreiche Ernährung habe ich begriffen? Oder glaubst du, die meisten machen da noch was grundlegend falsch?
Also bei den Seminaren nehmen wir morgens Blut ab und am Nachmittag haben wir alle ihre Werte auf dem Tisch liegen.
Ja.
Und ich frage dann natürlich keine Risikowerte ab, sondern ich frage nur mal in die Runde hinein, aus rein pädagogischen Gründen, wer den höchsten Eiweißspiegel hat im Blut. Also wir streben das obere Drittel an, das obere Drittel vom Gesamteiweiß im Blut.
Ja.
Jeder Hausarzt kann das messen, wenn er will. Es gehört nicht zur Routine, muss man ansagen. Und ich mache das nur, damit die Leute sehen, wie viel Hände hochgehen, also wie das Eiweiß in der Bevölkerung verteilt ist. Wer hat das obere Drittel erreicht im Blut? Und da wenn 100 Leute im Seminar sind, dann werden vielleicht 3, 4 aufzeigen, die wirklich im oberen Drittel sind. Die meisten sind tief, tief unten beim Eiweißspiegel und manche sogar tiefer als unter der unteren Norm. Das sind genau die Menschen, die immer sagen, Herr Doktor, ich fühle, der ist irgendwo eine Handbremse angezogen. Ich finde den Hebel nicht, die loszumachen. Mhm. Ich habe das große Blutbild gemacht, alles untersucht, aber da ist nichts rausgekommen. Weil man das nicht gemessen hat, beim großen Blutbild ist das gar nicht mehr dabei. Also die richtigen, interessanten Werte werden da nicht gemessen. Und das große Blutbild, haben wir schon früher mal gesagt, ist in Wahrheit ganz, ganz klein. Und keine Leistungsparameter mit dabei. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Das macht uns das Leben schön und leicht.
Ja.
Und gerade Frauen, die Damen, haben sehr, sehr tiefen Eiweißspiegel, weil die halt die Kinder kriegen, weil die stillen, weil die menstruieren, wo ständig Eiweiß flöten geht. Und wenn das nicht bilanziert wird und die Schere im Kopf ist, wir essen zu viel Eiweiß,
ja,
und isst dich lieber an den Kohlenhydraten satt, was die alte Pyramide gesagt hat, das ist halt völlig, völlig falsch und dadurch werden die Menschen schlapp, müde, nicht leistungsfähig, wenig resilient und wie gesagt, Handbremse angezogen, aber man findet den Hebel nicht, die loszumachen.
Jetzt, wenn ich ganz gemein und fies wäre, dann würde ich jetzt einfach sagen, ich mache Werbung für die Masterclass. Aber dann weiß ich natürlich, dann sagen die Leute, Mensch, in der ersten Folge schon Werbung für die Masterclass. Das machen wir an der Stelle nicht. Wir machen es dann in der zweiten Folge, okay?
Ja.
Nein, aber ernsthaft, du hast ja natürlich schon zu diesem Thema, forschst du schon lange, beziehungsweise beschäftigst dich mit der Ernährung seit über 40 Jahren, mit der ganzheitlichen Medizin, mit der ganzheitlichen Gesundheit. Du hattest ja auch schon mal eine Heilpraktikerin mit dir in der Praxis und auch das war ja eine tolle Synergie. Und
für viele Mediziner ist es ein No-Go.
Ja.
Die stellen sich so da drüber, dabei lernen die ganz andere Sachen, die wir nicht lernen. Also für uns war das eine wunderbare Symbiose, wir haben uns sehr, sehr gut ergänzt. Und die hat auch Sachen, so Chiropraktik hat sie beherrscht und Osteopathie, ja, was ich alles nicht gelernt habe. Aber ja, da kann man sehr viel Blockaden lösen im Bewegungsapparat und so. Und mit der Ernährung kennen sich die meisten Heilpraktiker besser aus. Und mit der Darmflora, auch ein riesen Stiefkind der Medizin, aber sehr wichtiges Stiefkind der Medizin.
Ja.
Das machen Heilpraktiker und die normalen Mediziner sind sich zu fein dafür.
Ja.
Die machen gerade eine Darmspiegelung, aber da sehen sie kein einziges Bakterium.
Mhm.
Wenn man ein Missverhältnis hat von den guten und schlechten Bakterien, dann kann sich das sehr, sehr negativ ausdrücken in der Gesundheit. Und nie kommt einer drauf, weil sowas halt nicht untersucht wird.
Jetzt gibt es zum Beispiel bei dieser Ernährungspyramide. Da ist ja eigentlich so diese Kohlenhydrate sind ja oft, bei der Alten zumindest, war natürlich die Hauptmahlzeit,
die Basis,
ne? Also das meiste, die Basis. Dann kam, glaube ich,
Gemüse.
Sich an
dem satt essen, was ich nicht brauche.
Genau, genau. Aber da sagen die Leute immer, doch Kohlenhydrate braucht man aber.
Also es ist interessant, wenn ich was über Ernährung schreibe, wie viele Spezialisten es da gibt. Das ist wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft, da gibt es so viele Bundestrainer.
Ja. Ich bin ja auch besser, Bundestrainer, klar.
Die alles besser wissen. Und die meisten Leute wissen ja nicht, dass ich mir wirklich alle Kommentare durchlese. Ich möchte ja wissen, wie die ticken, was die wissen, was die ticken, wie die denken. Und das lese ich natürlich. Und gerade bei Ernährung, da ist so viel Religion dabei.
Mhm.
Dann sagen die, doch, Kohlenhydrate sind essentiell, der hat keine Ahnung. Dann müsste ich die mal fragen, sag mal, wie machen das die Eskimos, die nirgendwo Getreide anbauen können, die weit, weit draußen leben in der Arktis, die eigentlich nur tierisches Eiweiß zur Verfügung haben. Wie schaffen die das zu überleben?
Du hast es Eskimo gesagt. Ja, und mit Eskimo ist ja auch so, auch wenn ich beim Fasching, ich will das fast gar nicht jetzt groß aufmachen, da können wir nochmal eine ganze Folge machen, aber wenn das Kind nicht als Indianer gehen kann, weil das dann kulturelle Aneignung ist, da denke ich mir, also da muss ich wirklich, das ist ein Witz in Tüten. Also.
Und Indianer Nordamerika, denen ist das sowas, das geht am allerwertesten vorbei.
Ja.
Und die freuen sich vielleicht eher, wenn die sich da so verkleiden würden.
Ja. Also hättest du ein Problem damit, wenn sich jemand als Arzt verkleidet und als Arzt identifiziert? Er sollte natürlich nicht operieren. Ja, das ist vielleicht.
Du, da gibt es einige, die das schon gemacht haben. Und anscheinend auch gar nicht so schlecht.
Echt jetzt?
Ja, also nicht approbiert, also nicht studiert. Ein Postbote, ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat.
Ja.
Aber der war so gut irgendwie, es ist lange Zeit nicht aufgefallen, dass der nie studiert hat, keine Operation hatte. Ich glaube, der hat in der Psychiatrie gearbeitet. Das ist nicht so schlimm.
Und hatte gute Behandlungserfolge oder?
Ja, ich war, ja, also
vielleicht.
Anscheinend so gut, dass es lange nicht aufgefallen ist.
Ja, nicht schlecht. Aber ja, also ist das System ist ja auch, also es gibt das, kann ich mir vorstellen, dass da jemand, der mit einer gewissen Spitzfindigkeit da reingeht und gar nicht mal das Böse meint. Also wenn er die Grundvoraussetzung nicht ist, ich will den Menschen schaden, ja, sondern ich will eigentlich helfen, aber bin vielleicht durch die Prüfung gerasselt. Ich möchte mir anmaßen, dass es da Leute geben würde, die einfühlsamer sind als so manch anderer studierter akademischer Psychologe.
Völlig richtig. Natürlich würde ich auch gerne vom approbierten Arzt behandelt werden oder operiert werden,
der
es wirklich kann.
Operation schon.
Ja.
Ja,
und,
das stimmt.
Und selbst natürlich. Bei den Approbierten gibt es enorme Unterschiede in der Qualität der Chirurgen.
Ja. Ja.
Das weiß jede OP-Schwester, weiß, vor dem würde ich mich nicht operieren lassen. Die sehen halt die Menschen, die Operateure, wenn's knifflig wird, wer da durchhält, wer das Problem löst, oder wer nach dem Oberarzt ruft, weil es alleine nicht schafft.
Ich glaube tatsächlich, dass das auch nochmal eine eigene Sendung ist, eine eigene Podcast-Folge. An der Stelle auch nochmal, wenn ihr Interesse habt an anderen Themen, also beziehungsweise wenn ihr andere Themen nochmal vorschlagen möchtet, wir freuen uns da sehr. Wir können mal eine ganze Stunde übers Gendern reden. Ich glaube, da kann man sogar irgendwie eine ganze Reihe drüber machen. Man kann auch über Gesundheitspolitik reden, über ja, die Art und Weise, vielleicht auch aus deiner Erfahrung als Arzt, was hast du alles erlebt? Du hast ja auch in der Chirurgie eine Zeit lang gearbeitet, da kannst du uns wahrscheinlich auch wahnsinnig spannende Geschichten erzählen. Heute, wie gesagt, wollen wir ein bisschen über die Ernährungspyramide noch sprechen und du selber bist ja der Verfechter der essentiellen Medizin. Geht das so ein bisschen jetzt in die Richtung von dem, was der Kennedy da vorgeschlagen hat?
Ziemlich genau in diese Richtung. Also sich an den wirklich lebensnotwendigen Sachen satt zu essen, also an essentiellen Sachen. Satt essen, das sind die vier Stoffgruppen, das ist Eiweiß, ganz wichtig, Protein. Ja. Das Wort Proteo kommt aus dem lateinischen Wort vorangehen, ich gehe voran. Ist es Latein? Ich glaube schon, ja.
Proteo vorangehen. Entweder Latein oder Griechisch, ich glaube wahrscheinlich Proteo. Also ich habe ein Latinum auch. Griechisch, Grekum habe ich nicht. Das musst du wissen.
Ich auch nicht. Das merkt man jetzt. Ich auch nicht.
Ja, dann, wir sagen einfach, es ist Latein.
Also es kommt von Proteo, von vorangehen.
Eo, also Eo ist immer Ich-Form, glaube ich. Ne? Eo, okay. Ich schreite, ich tue.
Be myself an I.
Ja, ja. Ich glaube auch, wir sagen einfach, das ist Latein.
Ja. Ja, es ist Latein von mir aus. Also es ist auch wurscht.
Ist ja egal.
Der wichtigste Stoff ist Eiweiß. Weil Wasser abziehen, bleibt Eiweiß übrig.
Ja.
Also das Proteo ist das Eiweiß mit den 22 Aminosäuren, von denen 8 essentiell sind. Würde nur eine einzige ganz fehlen, wenn man tot. Das definiert, was ist essentiell, was ist nicht essentiell. Dann kommen halt die guten Fette, also die Omega-3-Fette, Omega-6, Omega-3 im richtigen Verhältnis. Dann kommen die Mineralstoffe, Spurenelemente und dann die Vitamine. Das sind die essentiellen Stoffe und an denen sollte ich mich satt essen und nicht an den Kohlenhydraten, die nicht essentiell sind, die ich eigentlich nicht brauche, mir nur Platz wegnehme von meinem Teller, dass ich weniger vom Essentiellen essen kann, weil ich da vom anderen schon satt bin. Ja. Das ist ein bisschen auch das Problem bei den Veganern oder bei den Vegetariern, die sagen, ja, es gibt so tolles pflanzliches Eiweiß. Ja, das stimmt natürlich. Die Linse hat 10% Eiweiß, 90% Kohlenhydrat. Oft ist man von den 90% Kohlenhydrat schon satt, bevor man genug vom Eiweiß erwischt hat.
Ja.
Weil wir auch einen geringen Kalorienbedarf haben. Wenn wir jetzt 5.000, 6.000 Kalorien verbrennen würden täglich,
ja.
Und die mit so arme Leute essen, was soll ich jetzt nicht negativ klingen, aber früher hatten sie nichts anderes, dann konnten sie darüber auch relativ viel Eiweiß aufnehmen, allein nur die Menge. Und wenn heute der Kalorienbedarf mehr als halbiert ist, dann sollte man vielleicht sich nicht an den Kohlenhydraten satt essen, dass man genug vom Eiweiß abbekommt und von den anderen essentiellen Stoffen.
Was ich auch sehr, sehr spannend finde, soweit ich informiert bin, gab es in den 60er und 70er Jahren, gab es Studien, die wurden von der Zuckerindustrie gesponsert und die haben...
Fett verteufelt, genau.
Genau, die haben Fett verteufelt, weil die Zuckerindustrie gesagt hat, ey, die Leute sollen mal ein bisschen mehr Zucker essen und die fangen langsam an zu checken, Zucker ist doch nicht so gut.
Schmeckt wir müssen doch gut. Irgendwie die sind schnell überredet, die Menschen.
ja, aber dass die Wissenschaftler haben ja auch mitgemacht.
90% der Wissenschaftler vertreten die Meinung ihrer Auftraggeber.
Ja, das ist eine ganz fiese Schwurbelei, die du hier sagst. Gell?
Ja, aber leider ist es so.
Ja, da können wir auch tatsächlich gerne auch mal eine komplette Folge zu machen. Ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht in dieser Folge unter. Also gerade wie Wissenschaft, wie Studien finanziert werden.
Wissenschaft schafft Wissen.
Wissenschaft schafft Wissen, ja, richtig. Und da irgendwie da mal zu differenzieren, ja, weil Wissenschaft ist ja Konsens, Dissens und in Zustimmung, Abstimmung, Synthese, und das gab's ja bei Corona nicht, ja. Und das beobachte ich auch immer. Es gibt entweder alles richtig oder alles falsch. Aber es ist ein Abwägen, ja. Und nicht einfach nur, weil alle Wissenschaftler sind sich einig, dann sage ich, dann sind es aber schlechte Wissenschaftler. Ja,
das gibt es nie. Das gibt es nie. Dann heißt es immer, wir sollen überzeugt werden.
Genau, genau.
Oder wie es heißt, alle renommierten Wissenschaftler sagen das so, unterstützen den Regierungskurs. Aber man wird nur renommierter Wissenschaftler, wenn man den Regierungskurs unterstützt.
Ja.
Es gibt genug andere, die was anderes sagen, aber die haben kein Sprachrohr mehr, die werden nicht gehört, die werden dann eher diskreditiert.
Ja, vielleicht abschließend für diese Folge, würde mich noch interessieren, weil viele Leute scrollen durchs Internet, die folgen natürlich, ist natürlich jetzt ganz fies, aber die folgen nicht nur dir, finde ich auch ganz schlimm.
Nicht gut.
Finde ich auch nicht gut. Also finde ich, ehrlich gesagt, sollte da schon der Staatsschutz kommen, wenn jemand mehr als einem Account folgt und der nicht Dr. Spitzbart heißt. Aber die Leute scrollen durch Social Media, jeder gibt Ernährungstipps. Beim einen darfst du das nicht, beim anderen das nicht, das musst du machen, das darfst du. Die Leute sind ja auch verwirrt. Die wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Was würdest du diesen Menschen sagen?
Ich würde den Rat, einen gesunden Menschenverstand einschalten und überlegen, wie haben sich die Menschen früher ernährt? Als es noch keine Diplom-Ökotrophologen gab. wo die Leute das gegessen haben, was da war. Ja. Natürlich haben die sich oft sehr einseitig ernährt. Ich bin ja selber Hobbygärtner.
Ja.
Und ich leide darunter, dass alles zur gleichen Zeit reif wird. Wenn ich Radieschen sähe, dann sind die zack, auf einen Schlag sind die alle reif.
Kannst du ja nicht genetisch verändern?
Ja, dann habe ich schon dicken Bauch von Riese oder Kohlrabi und sowas. Also es wäre sehr schön, wenn man das so fraktioniert ernten könnte. Mhm. Aber wenn es so lange stehen lässt, wird es halt schlecht.
Ja.
Und unsere Vegetationszeiten sind leider sehr, sehr kurz. Wenn man woanders wohnen würde, südlicher, da könnte man vielleicht 2-3 Ernten machen. Man könnte alles ein bisschen verteilen. Mhm. Aber früher war es halt einseitig. Haben die mal eine Weile nur Möhren gegessen, weil es nichts anderes gab. Es war auch nicht so gesund.
Ja.
Und wenn sie einen Huhn erwischt haben, gab es das Huhn.
Ja.
Und heute können wir mehr Hühner erwischen. Und am besten erwischt man solche Hühner oder überhaupt, es gilt für jedes tierische Eiweiß, man ernährt sich von solchen Tieren, die sie Futter selber gesucht haben. Das ist eine ganz wichtige Aussage, ja, die halt nicht gemästet worden sind mit Soja, die nicht geimpft worden sind, die nicht mit Antibiotika vollgefüttert wurden, sondern die ihr Futter selber gesucht haben, ein Weideochse, ein Stück Wild. Das ist so gesund, das müsste es eigentlich auf Krankenschein geben.
Ja, jetzt haben wir alle Vegetarier verloren, aber auch da machen wir nochmal eine Folge dazu, was ich nämlich auch extrem spannend finde, weil es gibt viele Leute, ich kann das verstehen aus moralischer Sicht, ich möchte keine Tiere essen, das ist legitim. Allerdings aus medizinischer oder als ganzheitlicher Sicht oder vor allem aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, macht es ja schon Sinn oder ist das tierische Eiweiß halt sehr, sehr hochwertig.
Das Beste, was es gibt.
Genau, aber das ist ein spannendes Thema, weil da kann man halt, da gibt es jetzt auch kein richtig und falsch. So, und dann ist
da
es
heißt es immer, rotes Fleisch macht Krebs, das stimmt auch nicht. Ja. Nur das stark verarbeitete rote Fleisch macht das.
Ja.
Aber wenn man jetzt ein Tartar essen würde, das ist das Beste, das ist das Reinste, was es gibt.
Ja.
Also das müsste es auch auf Krankenschein geben, weil das wirklich alles drin ist, was Leben braucht.
Ja, ja.
Es ist nicht gekocht, nicht erhitzt, nichts abgestorben. Also das, wenn man das einmal am Tag essen würde,
ja,
wäre das bestimmt ein sehr guter Heilungsansatz auch für kranke Menschen.
Ja, also ich finde, wir sollten da wirklich mal eine Folge machen. Vegetarismus, Veganismus, Pesketarismus, ganz normales Omnivore. Wie ich esse alles im Grunde, ja, wie ein Müllschlucker. Nein, so schlimm ist nicht. Ist auch eine sehr spannende Podcast-Folge und ja, ich könnte mit dir noch Stunden...
Was viele nicht wissen, ja, ich bin ja auch Veganer.
Du bist Veganer, ja, natürlich.
Vor allem beim Gemüse.
Natürlich, klar, das bin ich voll dabei. Ja? 100% Gemüse-Veganer bist du, oder?
Ja, und Obst-Veganer, ja.
Und Obst-Veganer, genau. Aber du bist auch Fleischesser, also du bist Obst-Veganer und Fleisch-Konnoisseur.
Und Fisch-Konnoisseur.
Michael, ganz vielen lieben Dank. Ich merke schon, wir könnten hier noch stundenlang über Ernährung reden und wir werden das ja auch tun. Für alle, wie gesagt, die zugehört haben, gerne schickt uns eure Vorschläge für die nächsten Folgen, über was ich mit Micha sprechen soll, welche Themen euch interessieren, wo ihr sagt, Mensch, das wäre doch mal wichtig. Da habe ich ein paar Fragen dazu. Einfach auf Instagram uns die Nachricht schicken und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Michael.
Herzlich gerne.
Und freue mich auf die nächste Folge.
Ich auch.
Perfekt.
Mach's gut.
Danke dir.
Mach's
Ciao.
Gut. Ciao.